Heute habe ich einen lieben Kollegen zu Gast, Paul Johannes Baumgartner. Er hat eine gleichnamige Agentur, seit mehr als 20 Jahren ist mehrfacher Autor, Moderator und bei Antenne Bayern eine wohlbekannte Stimme. Sein aktueller Titel, Oma wäre ein verdammt guter CEO, hat mich direkt von Anfang an total angekickt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Holger Mandl gibt er 10 handfeste Regeln für den Führungsalltag mit auf den Weg. Ob es der Führungsalltag deines Teams im beruflichen Kontext ist oder die Regeln lassen sich auch super gut auf den privaten Bereich im Rahmen des Managen eines kleinen Familienunternehmens übertragen. Lass dich inspirieren von verschiedenen Redewendungen, die wir aus alten Zeiten kennen. Denn wir sagen, Oma wäre ein mega guter Berater, auch in heutigen aktuellen Zeiten. Und ich will nur 2 Sprichwörter, Tugenden mit auf den Weg geben, die uns in diesem Austausch, in diesem Interview begleiten werden. Und das ist zum Beispiel, auf Regen folgt stets Sonnenschein. Oder was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Also sei dabei, wenn es um positive Führung geht.
Auf eine Kaffeepause mit Jennifer. Im Gespräch mit begeisternden Persönlichkeiten.
Ich freue mich, heute einen speziellen Gast zu haben an meiner Seite oder mir gegenüber online, Paul Johannes Baumgartner. Ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist.
Hallo Jennifer, ich freue mich.
Ja, wir hatten einen kurzen Austausch und da hatte ich das Gefühl, da ist direkt der Funke am Telefon übergesprungen, ohne dass wir drüber gesprochen haben, sie oder du, warst du beim Du und irgendwie war es direkt der Funke da und wo ich dachte, wow, klasse und war dann schon vorfreudig auf unseren Austausch. Warum sind wir heute zusammen? Du hast ein neues Buch. Ja, und das ist kein Werk, was du diesmal alleine kreiert hast, sondern mit einem lieben anderen Menschen an deiner Seite, Holger Mandl. Und als dein Verlag auf mich zukam und sagte, wir haben da was, da war ich direkt angekickt. Ich las, Oma wäre ein verdammt guter CEO. Und ich dachte, will ich drüber sprechen? Will ich in den Austausch gehen?
Sehr schön.
Ja, und nimm doch unsere Hörer, Hörerinnen mal mit auf die Reise. Was hat euch bewegt, dieses Buch zu schreiben, diesen Titel zu wählen? Warum wäre die Oma denn so ein cooler, verdammt guter CEO?
Also Oma wäre ein verdammt guter CEO, weil Oma über 2 Rohstoffvorkommen verfügt, die in etwas überhitzten Zeiten wie diesen, in Zeiten großer Veränderungen, sehr, sehr angebracht wären an der einen oder anderen Stelle. Zum einen in der Gesellschaft, zum anderen aber auch in dem einen oder anderen Unternehmen. Und diese beiden Rohstoffe, das sind zum einen der gesunde Menschenverstand. Davon könnten wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht wieder ein bisschen mehr brauchen und eine gewisse Bodenständigkeit. Und das Schöne ist, diese beiden Rohstoffe sorgen dafür, dass sowohl die Leistungsfähigkeit der Organisation gesteigert wird, als auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter.
Ja, wenn ich jetzt Rohstoffe höre, klingt natürlich schon sehr, sehr wertvoll, weil viele Rohstoffe heute nicht mehr so vorhanden sind. Und wenn du jetzt sagst, das wäre schön und du hast es vorsichtig formuliert, wenn wir davon wieder ein bisschen mehr hätten, wo vermisst du das manchmal oder wo taucht es denn auch auf, wo du sagst, zum Glück ist dieser Rohstoff doch nicht ganz verloren?
Jenny, da musst du mir jetzt weiterhelfen. Es gibt natürlich wahnsinnig viele tolle Unternehmen, in denen dieser Rohstoff bereits vorkommt. Es gibt wahnsinnig viele tolle Führungskräfte, die das meistens aber ganz unbewusst machen, dass sie diese beiden Rohstoffe mitbringen. Die Idee dahinter war einfach nur, dass wir festgestellt haben, dass wahnsinnig viele Führungsmodelle oftmals wahnsinnig komplex sind und schwer ins Daily Business zu implementieren sind. Und nachdem mein Mitautor, der Holger Mandl, ehemaliger Vorstand bei dem Ex-DAX-Unternehmen und ich, nachdem wir beide Praktiker sind, nachdem wir beide es lieben, wenn Dinge funktionieren, haben wir eben gesucht, gibt es denn irgendetwas, woran man sich orientieren kann als Führungskraft? Und dann sind uns natürlich viele Führungsmodelle über den Weg gelaufen, aber letzten Endes sind wir eben bei einer Person rausgekommen, die das im privaten Umfeld, nämlich in einer Familie, hervorragend beherrscht. Und das war eben in dem Fall die Oma. Und was wir dann gemacht haben, wir sind hergegangen und haben Weisheiten, die unsere Großeltern uns weitergegeben haben und erstaunlicherweise auch bereits von deren Großeltern weitervermittelt bekommen haben, haben wir genommen, haben uns auf 10 Weisheiten verständigt und haben die eben in Verbindung gebracht mit dem modernen Leadership. Mhm. Und da waren wir sehr schnell bei Bodenständigkeit, da waren wir sehr schnell eben beim gesunden Menschenverstand, den Oma definitiv hatte. Und eine Familie ist ja nichts anderes als ein Unternehmen, das ja auch geführt werden möchte und muss, damit das läuft. Und ja, da war Oma eben genau das richtige Bild dafür. Und die Weisheiten, die uns unsere Großeltern weitergegeben haben, das sind ja keine Kalenderweisheiten, das sind ja keine Kalendersprüche, sondern das sind Jahrhunderte, teilweise sogar Jahrtausende alte Weisheiten, die über Generationen weitergegeben wurden und die so ein bisschen vielleicht auch dem Zeitgeist geschuldet in Vergessenheit, zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind.
Mhm. Ja, ich glaube, das war es auch bei mir, was mich so angekickt hat, wie ich den Titel gelesen habe. Meine Omas, die sind beide irdisch nicht mehr da, aber ganz tief in meinem Herzen verankert. Und die waren schon auch tolle Vorbilder. Genauso halt eben auch, wenn man mal in die andere Seite reinzwitschen, die Opas. Und wo ich ganz, ganz oft in vielen Situationen zurückdenke und denke, ja, was hätten die denn jetzt gemacht? Ne? Wir hatten damals so ein Beispiel, das ist jetzt wirklich so aus dem Privaten geplaudert, die Weihnachtsgans. Ist ja ganz, ganz wichtig und relevant. Die riesengroße Familie sitzt halt eben am Tisch und dann ist diese Weihnachtsgans nichts geworden. Ja? Mhm. Und man hätte jammern und heulen und meckern können, aber Oma und Opa, die waren beide total lösungsorientiert. Es wurde alles rausgesucht, was noch da war. Es wurde improvisiert und es hieß, Kinder, ne, wir machen es jetzt einfach mal anders. Und das ist total bei mir hängen geblieben. Da war ich in der Grundschule, ne? So, wo ich dachte, wow, also da wurde nicht gezählt, hat nicht gemeckert, ne? Da war durch, ja, wurden Lösungen gefunden. Und das gab es an ganz, ganz vielen Stellen. Und deswegen war es für mich so positiv besetzt, wo ich sagte, ja, sehr, sehr schön.
Und das dann. Ist ja ein kleines Beispiel nur. Es gibt ja durchaus viele Menschen, die jammern. Und diejenigen, die am lautesten jammern, die haben sie am allerwenigsten nötig. Und die, die eigentlich den meisten Grund hätten zu jammern, die jammern in aller Regel nicht. Das ist auch eine total spannende Beobachtung, die ich gemacht habe. Und um zur Oma zurückzuführen wieder, ich meine, es gab viele Großeltern, die 2 Weltkriege erlebt und überlebt haben und es trotzdem geschafft haben, die Familie durchzubringen, zu ernähren, sie bei Laune zu halten, am Leben zu halten und sind dabei noch weitestgehend physisch und psychisch stabil geblieben.
Ja, das ist natürlich ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst. Na, sowohl dieses physisch als auch psychisch gesund geblieben. Na, also wenn du schaust, heutzutage besucht jeder Zweite halt eben eine therapeutische Sitzung etc., was auch alles in Ordnung und absolut legitim ist. Aber früher gab es das ja gar nicht in dem Umfang. Na, was meinst du, woran liegt das? Ist es wirklich ein anderes Mindset gewesen?
Ja, die Zeiten waren anders. Also wir leben ja jetzt nicht in einer Mangelwirtschaft. Das haben überwiegend unsere Großeltern, wenn man ein bisschen zurückgeht in den Generationen, die sind in einer Mangelwirtschaft groß geworden. Und ich meine, was treibt den Menschen an? Das ist ja zum einen ein Leidensdruck, der kann Menschen nach vorne bringen, ins Tun zu kommen, nach Lösungen zu suchen und eine Begeisterung, das ist ja die Schnittmenge zwischen uns beiden. Absolut. Ja auch, und eine Begeisterung für etwas und optimalerweise in Kombination Leidensdruck und Begeisterung für etwas, dann kann wirklich Großes entstehen und dann kommt das Thema Begeisterung auch. Und wenn du in die Unternehmen reinguckst aktuell, die meisten Firmen haben ja dieselben Herausforderungen. Wie finde ich die richtigen Mitarbeiter? Weil die wachsen ja nicht mehr auf den Bäumen und die richtigen Mitarbeiter wissen, okay, wir brauchen die Firmen nicht, aber die Firmen brauchen uns, wir sind ein seltener Rohstoff. Und wie binde ich die richtigen Mitarbeiter? Also wie schaffe ich es, dass die gern bei mir im Unternehmen sind, dass die aufblühen, dass die wachsen mit dem Unternehmen, dass sie sich einbringen und dass sie eben auch die Vision teilen, die das Unternehmen oder die Führungskraft eben hat. Und da sind eben so Erkenntnisse wie Optimismus ist wichtig für eine Führungskraft. Omas Regel Nummer 1, auf Regen folgt immer Sonnenschein.
Genau, und da würde ich direkt gerne mit dir reingehen, weil das war natürlich für mich auch so ein absoluter Punkt. Wir hatten gestern Abend noch hier eine Situation, es hat geschüttet, wie aus Eimern. Ne? Wir leben in einem alten Haus. Ich habe schon wieder gedacht, bitte kein Wasser im Keller. Aber es hat alles funktioniert und geklappt. Und heute Morgen war der Himmel wieder blau und die Sonne war da. Und da musste ich direkt an Omas erste Regel aus deinem Buch denken. Auf Regen folgt immer Sonnenschein. Und tatsächlich ist es ja so. Irgendwie kommt die Sonne immer wieder durch. Und das ist der Punkt Optimismus, den du ansprichst. Und du hast vorhin gesagt, heute
wachsen die Mitarbeiter nicht mehr auf Bäumen. Wir können nicht einfach ernten und pflücken. So. Und ich weiß, viele unserer Partner sagen, hey Jenny, wo soll ich die denn jetzt herkriegen? Was soll ich denn machen? Und wenn du sagst, da mit diesem Punkt Optimismus, ja, wie kann uns diese Grundeinstellung helfen? Wo siehst du die Stellschrauben? Wo siehst du vielleicht den Regler?
Weg mit dem Benefit-Quatsch. Über Benefits wird der Kampf um die besten Köpfe nicht entschieden. Lasst lieber die Unternehmenskultur den Benefit sein. Seid die Firma, zu der man will. Seid die Firma, zu der man gerne kommt. Und eine optimistische Führungskraft hat eine ganz andere Ausstrahlung als eine pessimistische, eine zaudernde, eine mutlose Führungskraft, die aufgrund der großen Herausforderungen innerlich resigniert. Und Optimismus, es gibt den wunderschönen heliotropischen Effekt. Das ist mein Lieblingsbild. Der heliotropische Effekt. Wir Altgriechen wissen Bescheid. Helios, die Sonne, Tropi, die Wendung. Es ist die Hinwendung zur Sonne. Heliotropischer Effekt. Du stellst eine Sonne bei dir zu Hause ins Fenster und nach kurzer Zeit macht die Sonne was sehr. Du stellst eine Blume bei dir zu Hause ins Fenster und nach kurzer Zeit macht die Blume etwas sehr, sehr Spannendes. Sie richtet sich Richtung Sonne. In der Natur, jedes Lebewesen, jeder Organismus hat die Tendenz hin zur Sonne und weg von der Dunkelheit. Und in der Natur ist die Sonne die Quelle der positiven Energie, die ist eine lebensspendende Kraft. Und in der Evolution, jedes Lebewesen, jeder Organismus hat sich schon immer von dem angezogen gefühlt, was Leben spendet und hat alles versucht zu vermeiden, was Leben tötet. Also jedes Lebewesen, jeder Organismus hat sich schon immer von dem angezogen gefühlt, von der Sonne sozusagen angefühlt und hat die Dunkelheit gemieden. Jetzt mal die Nachtaktiven wie Hamster, Igel und Batman ausgeschlossen, die haben sich immer von der Sonne angezogen gefühlt. Und wenn dem jetzt so ist, dass jedes Lebewesen, jeder Organismus in der Gegenwart des Positiven aufblüht und in der Gegenwart des Negativen verblüht, dann darf das durchaus Auswirkungen darauf haben, wie wir unsere Beziehungen untereinander gestalten. Wie wir zum Beispiel unsere Kinder aufwachsen lassen, wie wir sie erziehen, wie wir sie unterrichten. Dann darf das durchaus auch, finde ich persönlich, Auswirkungen darauf haben, wie wir die Beziehungen zu unseren Liebsten, zu unseren Freunden gestalten, wie wir mit denen kommunizieren, wie wir diese Beziehungen pflegen. Und im Business-Kontext natürlich, wie wir mit unseren Kunden sprechen, wie wir die behandeln. Und im Business-Kontext, um wieder aufs Buch zurückzukommen, im Business-Kontext auch, wie wir unsere Mitarbeiter behandeln, wie wir mit unseren Mitarbeitern sprechen. Und eine ganz, ganz wichtige Botschaft an alle Führungskräfte, die uns jetzt zuhören. Ihr seid die Sonne. Ihr seid die Sonne. Nach euch sollen sich die Mitarbeiter richten und in eurer Gegenwart sollen sie aufblühen, sollen sich wohlfühlen und sollen mit dem Unternehmen wachsen.
Also ich mag das Bild natürlich total gerne, ne? Diese strahlende Sonne und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass sich die meisten nicht nur Pflanzen, sondern auch Menschen danach richten. Ne? Wir waren ja vor kurzem erst im Urlaub und klar, wenn du siehst, dass sich die Menschen wirklich von ihrer Liegeposition auf die Sonne ausrichten, um so viel Strahlen wie möglich einzufangen. Und die meisten von uns kennen es ja, dass es einfach uns selbst ja auch Kraft gibt, Energie spendet, dass es einfach richtig, richtig gut tut. Ne? Und das finde ich einfach richtig, richtig schön. Und wenn jetzt die Menschen, die uns lauschen, einfach sagen, hey komm, ich bin wirklich die Sonne und ziehe mit meiner Strahlkraft andere an, das hat schon was. Ne? Ich habe das jetzt gerade nur frisch in einem Coaching erlebt. Da hatte ich halt eben einen Coachee und der sagte, ich bin total optimistisch. Und vom Kern her habe ich das auch gespürt. Aber diese Strahlkraft, die war gar nicht so da. Weißt du, es waren nicht das Funkeln in den Augen, die Mundwinkel waren eher gesenkt, die Körpersprache war eine andere. Und was rätst du in solchen Fällen, wenn, sag ich mal, so eine gewisse Inkongruenz gegeben ist?
Naja, mich würde jetzt schon mal interessieren, wenn ich jetzt das Coaching hätte machen dürfen, das du gemacht hast, dann würde mich wahrscheinlich schon erstmal interessieren, die Worte höre ich wohl, jedoch vielleicht mir fehlt der Glaube. Also ich würde da schon noch mal genauer hingucken, ob das wirklich ein optimistischer Mensch ist oder ob er nicht eine Tendenz zum Pessimismus hat. Weil der Unterschied zwischen Optimisten, und das lässt sich relativ schnell rausfinden, denn der Unterschied zwischen Optimisten und Pessimisten, Pessimisten scheitern nicht an ihrem Denken, sondern sie scheitern an den Konsequenzen ihres Denkens. Also wenn intern in der Firma wird eine Stelle ausgeschrieben, der Optimist kommt, guckt sich die Stelle an und sagt, okay, Punkt Nummer 1 erfülle ich, super, Punkt Nummer 2, oh, da bin ich eher schlecht, Punkt Nummer 3, da habe ich überhaupt keine Ahnung, aber, ich benutze mal den Fachausdruck, scheißegal, ich probiere es, ich kann dann nur gewinnen. Ja. Der Pessimist zieht genau dieselbe Annonce im Intranet, sagt, okay, Punkt Nummer 1 erfülle ich voll, Punkt Nummer 2, oh, da beißt es langsam aus. Und die Qualifikation Nummer 3, die erfülle ich überhaupt nicht, das kann ich überhaupt nicht. Ich probiere es erst gar nicht. Und das ist natürlich spannend. Also der Pessimist scheitert nicht an seinem Denken, sondern an den Konsequenzen seines Denkens. Wo war denn dein Coachee optimistisch und wie hat sich das in seinem Handeln, in seinem Tun denn offenbart? Also wo ist er denn mit einer positiven Zukunftserwartung an die Geschichte rangegangen? Das finde ich super, super spannend herauszufinden, gerade im Coaching.
Das war für uns dann auch so eine spannende Entdeckungsreise dann tatsächlich, ne? Zu gucken, ist es ein Gefühl nach innen hin oder ist es wirklich in den Konsequenzen, wie du es beschreibst, halt tatsächlich für andere spürbar. Und da haben wir dann auch den Bruch halt festgestellt. Und dann hieß es Macher-Macherin-Mentalität einfach mehr an den Tag bringen. Ja. Ich hatte vorhin diesen Impuls reingebracht, da bin ich bei eurem Buch dran hängen geblieben, den Optimismus-Regler. Ich liebe einfach Musik und liebe es auch, die Musik laut aufzudrehen. Ich habe hier meinen Rodecaster stehen, habe vorhin zu dir auch noch gesagt, ich mache auch nochmal richtig auf laut. Aber was hat es denn mit eurem Optimismus-Regler auf sich?
Ja, der Optimismusregler. In zwei Schritten. Also Schritt Nummer 1, geht irgendwo hin und guckt einfach in den Boden, schaut die Leute nicht an, nehmt die Umgebung nicht wahr, trottet so ein bisschen vor euch hin und kommt dann wieder zurück in euer Büro, an die Ausgangsposition und reflektiert mal ganz kurz, so wie habe ich mich denn gerade eben gefühlt, was habe ich denn wahrgenommen? Wohlwissend, dass das jetzt natürlich eine geführte Geschichte ist. Und dann im zweiten Schritt, bevor er wieder rausgeht, in dieselbe Location, allerdings mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Attitüde, mit einem anderen Mindset, stellt euch einfach mal so einen Regler vor. Früher gab es die Stereoanlagen, da hat man den Lautstärkenregler aufdrehen können. Das kann aber auch am Handy der Knopf sein, mit dem man lauter macht. Das kann auch auf der Tastatur der Lautstärkenknopf sein. Stellt euch einfach mal vor, ihr dreht diesen Regler auf und mit jedem Mühe, dass ihr diesen Regler aufdreht, werdet ihr ein bisschen optimistischer. Werdet ihr ein bisschen lebensfreudiger? Habt ihr mehr Spaß rauszugehen gleich im zweiten Durchgang? Dann habt ihr mehr Vorfreude auf das, was euch draußen vielleicht begegnen könnte, an Positiven. Und wenn ihr sagt, okay, das fühlt sich jetzt gut an, der Regler ist nicht zu weit aufgedreht, dass es jetzt völlig überdreht wäre oder sich anorganisch anfühlen würde, aber er ist ordentlich aufgedreht, sodass ich ein gutes Gefühl habe, dann geht nochmal raus in dieselbe Location und nehmt jetzt die Umgebung einfach mal bewusst wahr. Guckt mal den Leuten in die Augen zum Beispiel, also kann man jetzt in Berlin-Neukölln, sollte man das vielleicht nicht immer machen, aber guckt den Leuten vielleicht in die Augen. Guckt mal, hey, welche Blumen sehe ich? Guckt mal ganz bewusst, sind die Bäume denn noch grün? Oh schick, da ist ein neuer Gemüseladen, der eröffnet hat. Wahrscheinlich hat er vor 3 Jahren schon geöffnet, aber ihr habt es nie gesehen, weil ihr vielleicht eben nicht den Optimismusregler aufgedreht habt. Und dann kehrt ihr wieder zurück und dann sammelt ihr und schreibt einfach mal auf, was ihr alles an positiven Erfahrungen gemacht habt. Und ihr werdet sehen, wie sich das Mindset plötzlich verändert hat, mit welcher anderen Grundstimmung ihr plötzlich in den Tag geht. Der Optimismusregler ist dann eine ganz, ganz tolle Intervention auch im Coaching, um einfach mehr Lebensfreude und eine bewusstere, positivere Wahrnehmung der Umgebung zu bekommen.
Ja, finde ich, ist ein super wertvolles Tool und davon strotzt ja euer Buch, ne? Ihr habt ja diese 10 Weisheiten oder diese 10 Regeln, die ihr mit auf den Weg gebt. Und vielleicht, um da so ein bisschen Hunger bei den Zuhörerinnen zu wecken, ihr beide habt immer Impulse zu jedem Thema und dann gibt's immer noch mal den Plan von der Oma, sprich praktische Dinge. Und du hast es am Anfang gesagt, dass ihr wirklich so Praktiker seid. Und das heißt, das Buch ist theoretisch fundiert, aber strotzt voller Praxisimpulsen. Und das finde ich ist schön. Das ist so ein Arbeitsbuch, wo du nach jedem Kapitel hingehen kannst und sagst, hey, ne, das gehe ich jetzt an und krieg auch wirklich was gewuppt und geschafft und gemacht.
Absolut. Also der Unterschied zwischen uns beiden, zwischen meinem Mitautor Holger Mandl und mir, könnte ja, obwohl uns A, die Bodenständigkeit verbindet und der gesunde Menschenverstand, weil wir beides Dorfkinder sind. Wir kommen wirklich aus kleinen Enklaven, er aus Hessen, ich aus Bayern. Und da ist ja Bodenständigkeit und gesunder Menschenverstand, das gehört ja zum Überleben dazu. Weil wenn du das nicht mitbringst, dann überlebst du auf dem Dorf nicht. Und das verbindet uns, aber auf der anderen Seite können wir unterschiedlicher gar nicht sein, weil Holger eben im Konzern gearbeitet hat, als Vorstand wirklich auf höchster Ebene gearbeitet hat. Und der gibt immer im Buch wunderschöne Einblicke in die Tiefen und manchmal auch in die ein oder andere Untiefe eines großen Unternehmens und wie er da durchnavigiert ist und wie er versucht hat, eben positiv zu führen und Optimismus zu verbreiten und bewusst zu kommunizieren, Begeisterung zu versprühen. Also alle 10 Punkte, die wir eben in den 10 Regeln zusammengefasst haben. Und bei mir ist es ja eher, ich komme in wahnsinnig viele Unternehmen rein und darf immer sehen, wie viel ist denn bereits da von Begeisterung und was bräuchte vielleicht das oder was würde dem Unternehmen noch gut tun oder der Führungskraft noch gut tun, um noch begeisternder bei den Mitarbeitern rüberzukommen, um Ideen noch besser zu verkaufen, damit die auch so umgesetzt werden, wie die Führungskraft das gerne haben möchte. Also das ist wirklich das Beste aus zwei Welten, was das Buch natürlich noch mal spannender macht, als wenn ich jetzt nur aus meiner Perspektive geschrieben hätte, als Berater, als Keynote-Speaker und Seminartrainer oder wenn nur der Holger aus seiner Sicht eben als obere Führungskraft geschrieben hätte. Die Mischung macht es in dem Fall, der Mix.
Ja, auf jeden Fall. Ihr habt im Buch auch geschrieben, wie eure Begegnung war. Und das war so das Thema halt eben auch Werteverbundenheit. Und Werte, ja, das triggert mich total. Ich bin ein sehr werteorientierter Mensch, beschäftige mich sehr, sehr viel damit und merke, dass es ganz viele Menschen nicht so machen. Nimm uns doch da einmal bitte mit auf die Reise.
Wie wir uns kennengelernt haben, der Holger und ich, und was uns verbindet.
Was es mit den Werten auf sich hat, ja.
Was es mit den Werten auf sich hat. Das ist etwas gewesen, ich habe Holger am Rande einer Führungskräftetagung kennengelernt. Ich habe die moderiert, habe einen Impulsvortrag gehalten und er war als Vorstand auf der Bühne. Und dem fand ich spannend auf der Bühne, weil er so unprätentiös war. Er war eine obere Führungskraft und ist aber trotzdem auf dem Boden geblieben, hat die Haftung nicht verloren. Und da dachte ich mir, den schaue ich mir in der Pause mal näher an. Was ich dann auch gemacht habe, wir sind ins Gespräch gekommen. Und nach kurzer Zeit haben wir festgestellt, dass wir ähnliche Ansichten haben. Und da ist es mir aber noch gar nicht so bewusst geworden, warum wir uns so gut verstehen. Das ist dann wirklich erst ein paar Wochen oder Monate später entstanden und noch mehr, als wir das Buch zusammengeschrieben haben. Wir teilen ähnliche Werte. Und es ist so, also wenn man rausfinden möchte, warum man sich mit jemandem, ist auch ein Kapitel mit den Werten Omas Regel Nummer 10, wenn du eine Meinung hast, musst du dazu stehen. Wenn du ein Blatt im Wind bist, fällst du irgendwann auf den Boden. Und das mit den Werten habe ich lange Zeit, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich lange Zeit nicht verstanden mit den Werten. Ich habe das immer so im Bullshit-Bingo-Bereich verortet, weil alle über Werte gesprochen haben, auch in den Firmen über Werte, Werte, Werte. Und ich dachte mir, ja, was macht ihr denn für ein Bohai? Bis mir bewusst geworden ist, um herauszufinden, was die eigenen Werte sind, muss man oder kann, sollte man in Situationen gehen oder die nochmal reflektieren, in denen es mit anderen Menschen richtig gekracht hat. Wo man sich richtig gezofft hat und wo man vielleicht auch im Unguten auseinandergegangen ist, denn dann mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht immer, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, sind da die eigenen Werte angegriffen worden. Also wenn es zum Clash kommt, könnte es sein, dass da ein Wert von einem starken Wert von einem angegriffen worden ist. Ich habe es im Buch auch geschrieben mit einem guten Freund. Wenn wir uns um 10 Uhr vereinbart, wenn wir uns für 10 Uhr zu einem Kaffee-Termin vereinbart hatten, dann kam der gute Freund auch durchaus gerne immer wieder mal um 10.20 Uhr. Dann habe ich zum nächsten Mal gesagt, okay, wir treffen uns um 10.20 Uhr für den nächsten Kaffeeplausch. Dann kam um 10.30 Uhr. Und irgendwann mal kam um 10.40 Uhr und irgendwann mal kam er gar nicht mehr, weil wir uns in die Haare geraten sind. Wegen eigentlich einer Lappalie. Man kann ja sagen, mein Gott, ob er jetzt eine Viertelstunde oder 20 Minuten zu spät kommt. Aber einer meiner Werte ist Pünktlichkeit. Und das habe ich aus diesem Clash gelernt. Einer meiner Werte ist Pünktlichkeit. Und wenn der in Frage gestellt wird oder wenn der angegriffen wird, noch viel mehr, dann ist das nicht mehr lustig mit mir. Dann fühle ich mich aber auch nicht wohl, aber dann kann ich auch nicht anders, weil das eben so tief in mir verwurzelt, so tief in mir verankert ist. Mhm.
Aber das ist vielleicht der spannende Punkt, so wie ich dich jetzt erkennenlernen darf und so positiv und begeistert erlebe, wo ich sage, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du mal ganz anders sein kannst. Aber das ist es natürlich, wenn dann eigene Werte verletzt sind. Und das finde ich ist nochmal so schön an dieser 10. Regel, die ihr da aufgreift, dass es eben klar auch um Unternehmenswerte geht und vielleicht auch ein bisschen Leitbilder etc. Aber dass es ja doch nochmal darum geht, hinzuschauen, wenn eigene Werte verletzt sind, was macht das mit mir als Führungskraft, als Teammitglied? Und ich glaube, das gibt nochmal Aufschluss darüber, wenn es halt eben herausfordernde Situationen sind. Weil ich sage, Mitarbeiter zu führen in Smoothie-Zeiten, wenn die Energie, die Synergie stimmt, die Werte stimmen, funktioniert alles, klappt, ja. Es ist ja anders, eher wenn dann konfliktträchtige Situationen da sind und da wirklich nochmal hinzugucken, wo bin ich vielleicht persönlich verletzt, wo ich manchmal sage, ist gar nicht so, aber wenn ich ehrlich hinschaue, dass es dann doch so ist. Ne?
Ja, und den Scheinwerfer aufs Positive, aufs Machbare gedreht, dass eine Führungskraft sich einfach mal fragt, was sind denn meine persönlichen Werte? Also was sind die Firmenwerte sowieso? Optimalerweise matchen die auch mit dem einen oder anderen Wert der Mitarbeiter. Aber was sind meine persönlichen Werte und mit welchen Menschen, also mit Menschen mit welchen Werten möchte ich gerne zusammenarbeiten, beziehungsweise glaube ich, dass wir das Unternehmen zum Erfolg führen können. Also man muss im Bewerbungsgespräch jetzt nicht unbedingt gleich mit dem harten Begriff Werte daherkommen, weil das ist natürlich auch für den einen oder anderen vielleicht schwer zu erklären, wenn er da im Bewerbungsgespräch überrumpelt wird. Aber so smart in diese Richtung zu gehen, so wie ein Detektiv die richtigen Fragen zu stellen, um vielleicht eben auf eine angenehme, leicht erlaubende Art und Weise den Wert desjenigen, der für die Firma arbeiten möchte oder mit dem man zusammenarbeiten soll, herauszufinden, weil optimalerweise ist es ein Match. Ich arbeite lieber mit Menschen zusammen, die auch den Wert Pünktlichkeit haben. Ich arbeite doch lieber mit Menschen zusammen, die den Wert Liebe in sich tragen. Das ist ja auch ein Wert. Ja, da den Scheinwerfer mal drauf zu richten und zu gucken, was ist da bei mir so los in puncto Werte als Führungskraft und was erwarte ich vielleicht auch von anderen oder was wünsche ich mir von anderen und vielleicht bringen die das ja sogar mit.
Ja, finde ich sehr, sehr schön. Über den Begriff der Werte komme ich gerne zum Thema Wertschätzung. Das ist Omas vierte Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Wertschätzung finde ich so elementar und für mich ganz selbstverständlich. Und die meisten anderen werden natürlich auch sagen, klar, begegne ich anderen Menschen wertschätzend. Gerne mal deine Sichtweise, Impulse zum Thema Wertschätzung.
Naja, frag doch mal Menschen, was Wertschätzung ist. Weil, und da sehe ich eine sportliche Herausforderung, weil der Begriff zum Buzzword verkommen ist. Also jeder spricht über, oder viele sprechen über Wertschätzung und wir wissen, würden auch aus dem Affekt her, im Affekt würden wir sagen, klar, Wertschätzung ist wichtig, ohne Wertschätzung geht nichts. Alles ist Wertschätzung und ohne Wertschätzung ist alles nichts. Aber frag doch mal, was verstehst du konkret unter Wertschätzung? Und du fragst 10 Personen, wirst 15 oder sogar 20 Definitionen von Wertschätzung bekommen. Ja. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig, auch für die eine oder andere Führungskraft damit zu arbeiten. Aber das ist ja das, was Mitarbeiter wollen. Die wollen ja Wertschätzung haben. Und ich habe dann in meiner Bubble, in meinem Social Network habe ich dann gefragt, bei LinkedIn, Facebook, Instagram, sage ich, ich zapfe jetzt mal die Schwarmintelligenz an. Mhm. Tut mir einen Gefallen, ich suche gerade nach einem anderen Begriff, nach einer kurzen Definition für von Wertschätzung. Und dann kamen ein paar Beispiele zurück. Ein Beispiel zum Beispiel war Emotional Connectivity. Also emotionale Konnektivität, emotionale Verbindung zum anderen herstellen. Und das macht auch Sinn, aber das war mir ein bisschen sperrig und ich wollte auch keinen Anglizismus haben. Und die besten Geschichten schreibt das Leben und die meisten Lösungen liegen ja vor einem, weil ich dann ein paar Tage später einen Friseurtermin hatte. Beim Friseur lese ich die Bunte.
Spannend.
Normalerweise lese ich natürlich was Anspruchsvolleres, nämlich die Gala, genau. Und als ich die Bunte gelesen habe, wurde mir bewusst, worum es beim Thema Wertschätzung geht. Es geht immer um Sehen und gesehen werden. Also man kann Wertschätzung, wenn man damit arbeiten möchte, in 1:1 ersetzen durch Sehen und Gesehen werden. Im Führungskraft- und Mitarbeiterkontext, jeder Mitarbeiter will als Person gesehen werden mit seinen Stärken, die er mitbringt, die er hoffentlich auch kennt. Das ist ein anderes heikles Thema. Jeder Mitarbeiter möchte aber auch mit seinen Schwächen gesehen werden, die er als Mensch mitbringt. Und wir sind alles Menschen, auch Mitarbeiter sind Menschen und keine Roboter. Und was der Mitarbeiter auch haben möchte, und das ist eben auch, das beinhaltet auch das Thema Wertschätzung, er möchte ein Feedback auf seine Leistung bekommen. Er möchte auch, dass seine Leistung gesehen wird. Und wenn nur eine Komponente fehlt, wird es schwierig, wenn beide Komponenten fehlen. Also wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, er wird weder mit seinen Stärken und Schwächen gesehen, noch seine Leistung wird gesehen, dann ist er so gut wie aus der Kirche ausgetreten.
Entschuldige, da war ein Frosch in meinem Hals. So wie du es beschreibst, ne, dass Menschen gesehen werden wollen, sowohl als Mensch als auch von ihrem Leistungskontext her. Da sagen wahrscheinlich jetzt viele Führungskräfte, ja, warum? Ich sehe dich doch. Klar, ich spiegel doch, dass das gut ist, was du tust. Du merkst doch, dass ich dich mag oder du weißt doch auch, wo die Herausforderungen sind. Und wenn wir dann wirklich in den Dialog mit den Mitarbeitern gehen, merken wir, dass viele Führungskräfte das gar nicht so gut transportiert bekommen. Die denken, dass sie es tun, aber sie machen es vielleicht nicht in dem passenden Maße. Und da bin ich halt eben bei euch an der 5:1 Regel hängen geblieben. Was hat es mit dieser 5:1 Regel auf sich?
Führungskraft zu sein ist ganz einfach nach all dem, was man so in den diversen Büchern liest. Führung ist eine wirklich komplexe Geschichte und diese 5:1 Regel kann diese Führungsaufgabe ein bisschen leichter machen, wenn man sich daran orientiert. ist nicht in Stein gemeißelt. Barbara Fredrickson, eine große amerikanische Psychologin, spricht von einer Ratio von 3:1, dreimal so viele positive Emotionen wie auf der anderen Seite negative Emotionen im Kontext mit anderen Menschen. Kim Cameron zum Beispiel, ein großer amerikanischer Organisationspsychologe, spricht eben von dieser 5:1 Ratio. Also damit Mitarbeiter generell Menschen optimal emotional ausbalanciert sind, empfiehlt sich, 5-mal so viele positive Emotionen dem mitzugeben, wie auf der anderen Seite eben negative Emotionen. Also 5-mal so viel positives Feedback, Lob, Anerkennung, ich sehe dich als Person, das ist jetzt zu platt, wenn man das sagt, das hast du gut gemacht, aber positives Feedback, eben eine positive Spiegelung. Wie auf der anderen Seite Kritik, Fehlerbenennung oder wenn eben was schiefgelaufen ist, das gehört auch dazu. Also 5-mal so viele positive Emotionen wie auf der anderen Seite negative Emotionen. Mhm. Was manchmal passiert, dass dann Führungskräfte, vielleicht auch jetzt, wenn uns da jemand zuhört, an dieser Stelle oder besonders gut zuhört, was dann manchmal kommt, ist, ja, aber Entschuldigung, das ist ja eine Happyology. Positive Leadership ist eine Happyology. Nein, ist es nicht, weil diese Regel eben 5:1 lautet und nicht 5:0 lautet. Dann wäre es eine Happyology. Mhm. Diese Ratio, dieses Verhältnis ist 5:1. Das heißt, die Positiven sind wichtig, aber die Negativen sollen nicht ausgeblendet werden. Natürlich Feedback geben, wenn was noch nicht so ist, wie es sein sollte. Wenn etwas noch nicht so ist, wie es sein könnte oder wenn etwas noch nicht so ist, dass der Erfolg für das Projekt garantiert wird. Und da scheut sich vielleicht, ich versuche es nur nachzuvollziehen, die ein oder andere Führungskraft, weil Feedback geben ist auch eine heikle Geschichte. Weil wir wissen, dass nicht alle wahnsinnig scharf auf Feedback empfangen sind. Ja, ich nehme mich da selber auch gar nicht mal aus, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Bin ich an deiner Seite.
Mhm. Aber mit der Formulierung noch nicht fällt es ein bisschen leichter, Feedback zu geben und dem Gegenüber ist auch leichter, Feedback anzunehmen, weil der spürt, okay, ich bin schon nicht ganz verkehrt, ja, also ich bringe schon was mit, was gesehen wird und was wertgeschätzt wird, aber es ist halt noch nicht so, wie es sein soll. Dann lassen Sie im nächsten Schritt darüber sprechen, was ich noch tun könnte, damit es noch besser wird.
Ja, ich finde es schön, dass du das nochmal erläuterst, dass es nicht dieses 5:0 ist, sondern dass es schon auch diese konstruktiv-kritischen Punkte halt gibt. Weil ich habe direkt an ein paar Partner, Partnerinnen gedacht, die sagen würde, Frau Zacher, viel zu viel. 5-mal was Gutes, 5-mal loben halt irgendwie, dann sind wir im Dauerlobmodus, dann kommen wir auf diese happy rosarote Welt. Und ich habe das auch mal im privaten Kontext gehabt, wo meine Mutter sagte, jetzt reicht's aber, du hast die Jungs jetzt genug gelobt. So, und wo ich sagte, naja, warum genug gelobt? Ich finde genug Lob, wenn es ehrlich ist. Ja, und wenn man es auch nachvollziehen kann, wofür ich jetzt gerade nicht lobe und ich einfach so allgemein das salopp gesprochen raushaue, dann ist es doch total, genau, dann ist es doch total wertvoll. Du hast es vorhin auch gesagt, wenn man jetzt sagt, hast du gut gemacht, habt ihr gut erledigt, ein Projekt ist gut gelaufen, das finde ich auch, ne, ist zu allgemein und ich glaube, das verstehen manche schon als positives Feedback. Ich habe die doch jetzt gelobt, die wissen doch jetzt, was ich gut finde. Aber dass man nochmal für sich halt eben hinschaut, wie lobe ich denn tatsächlich, wie schenke ich denn tatsächlich Feedback, dass es auch eine Tiefe und ein Gehalt hat.
Und wir sind da fast schon wieder bei Oma, bei diesem 5:1 Verhältnis, also bei diesem Positivitätsverhältnis 5:1, weil ursprünglich kommt es nicht von Kim Cameron, sondern ursprünglich hat das herausgefunden, dieses Verhältnis John Gottman. Das ist ein US-amerikanischer Verhaltenstherapeut und emeritierter Professor für Psychologie an der University of Washington, weil der in seinen Studien herausgefunden hat, dass wir, warum Ehen so lange halten. Damit Ehen lange halten, müssen wir für jede negative Interaktion eben 5 positive Interaktionen haben. Und das wurde dann auf den Business-Kontext umgelegt und das hat dann Kim Cameron ein bisschen größer gemacht.
Mhm. Ganz offen gesprochen, das hat ja bei mir so ein bisschen den Faktor Schmerz ausgelöst, wie ich das gelesen habe, wo ich sagte, da habe ich ganz schön Hausaufgaben zu machen, meinen Mann auch mal ein bisschen mehr zu loben, ein bisschen mehr diese guten Punkte reinzugeben und vielleicht dann aufhören mit dieser negativen Kritik. Aber dieser kleine Schmerzfaktor hat mich nochmal schön wachgerüttelt.
Na, siehst du, aber es ist doch schön, weil Jennifer, dann bist du ja auch logischerweise Führungskraft in deinem kleinen Unternehmen, nämlich in deiner Familie. Und das ist auch so eine Idee gewesen, als wir das Buch geschrieben haben. Klar, 10 handfeste Regeln für Führungskräfte. Das heißt aber nicht, dass jeder Leser eine Führungskraft sein muss oder jeder, der das Buch sieht, sagt, nee, das Buch kaufe ich nicht, weil ich bin keine Führungskraft. Jennifer, du bist der beste Beweis dafür. Auch du hast eine Firma am Laufen, deine Familie. Und insofern bist selbstverständlich auch du Führungskraft. Und jeder Vater, der uns gerade zuhört, der Minimum eine Partnerin schrägstrich und ein Kind hat auch eine Familie zu führen und ist somit auch eben eine Führungskraft. Und auch für den, da bin ich mir sicher, auch der wird eine Menge rausziehen können aus diesem Buch an Impulsen, an Ideen, an Denkanstößen.
Ja, definitiv. Und nicht nur beim Thema Wertschätzung, auch bei den anderen neuen wertvollen Impulsen, die ihr da reingibt. An einer Stelle bin ich hängen geblieben, jetzt springe ich so ein bisschen. Du hast Magdalena Neuner auch in deinem Buch drin gehabt. Und ich habe tatsächlich mit Magdalena auch mal ein Interview führen dürfen zur Peak Performer Stiftung und zum Thema Spitzenleistung. Und da fand ich es natürlich auch nochmal spannend, auch wenn wir wieder beim ganz anderen Punkt halt eben sind, wie wichtig Qualität und Stärke ist. Ne? Und ich glaube, wir sagen alle Qualität, ja, wir wollen Qualitätsführer sein, Top-Qualität. Aber ich bin da so dran hängen geblieben, Passung statt Anpassung. Das hat mich nochmal so ein bisschen angekickt, weil viele sagen ja, du musst dich anpassen, Menschen müssen sich anpassen, Strategien müssen sich anpassen. Aber was hat es mit der Passung statt Anpassung auf sich?
Also eine gewisse Flexibilität ist gesetzt, das muss sein, sonst gäbe es keine Evolution, sonst würden wir nach wie vor auf allen Vieren durch die Gegend kriechen und Grunzlaute von uns geben. Das schließt nicht aus, dass wir uns verändern, dass wir uns anpassen müssen. Und da, also erfolgreich werden immer diejenigen sein, die eben am ehesten mit den sich veränderten Rahmenbedingungen klarkommen. Aber da geht es beim Thema Stärken drum. Du hast Magdalena Neuner angesprochen. Sie wäre nicht Biathlon-Königin geworden, sondern hätte vielleicht einen Lehrberuf ausgeübt, wenn sie nicht diese Stärke gehabt hätte, diese mentale Stärke und diese physische Stärke eben im Biathlon wahnsinnig erfolgreich zu sein. Und beim Thema Stärke und Anpassen, es ist so, dass in vielen, also in manchen, ich will immer vorsichtig sein, weil es ist auch keine Predigt von der Kanzel, dieses Buch, sondern es sind einfach nur Ideen, wie Führung besser im Sinne des Unternehmens und im Sinne des Wohlbefindens der Mitarbeiter funktionieren kann. Bloß in manchen Firmen, nachdem ja die Mitarbeiter nicht mehr auf den Bäumen wachsen, kann es durchaus passieren, dass Menschen an Positionen sind, die dafür überhaupt nicht die Stärke mitbringen, die sie eigentlich bräuchten und damit todunglücklich sind, weil wenn du nicht in deinen Stärken sein kannst, weitestgehend, dann bist du nicht in deinem Element. Das ist ähnlich wie bei den Pinguinen an Land. Eckart von Hirschhausen hat da mal ein wunderbares Bild gemalt. Pinguine an Land, alles andere als elegant, sieht eher aus wie ein großer Betriebsunfall. Die stolpern durch die Gegend, dass es feierlich ist, nicht mehr feierlich ist. Sieht so ein bisschen aus wie nach 5 Maß auf dem Oktoberfest, wenn die da an Land rumhopsen. Aber wenn die im Wasser sind, dann haben die so eine Eleganz, weil sie da eben in ihren Stärken sind. Da sind sie windschnittiger als jeder Sportwagen, effizienter als jeder Motor, den man sich nur vorstellen kann. Und positiv Leadership, und darum geht es ja in dem Buch auch zum Großteil, ist eben keine Frage der Anpassung, sondern eine Frage der Passung. Es gibt eine interessante Studie von Gallup, die haben wir auch im Buch drin. Nicht die mit der innerlichen Kündigung, die kann ich selber schon nicht mehr hören. Die tropft mir immer zu den Ohren raus. Aber bei dieser Gallup-Studie 2011 wurden wahnsinnig viele Führungskräfte gefragt. Da wurde das Mindset erhoben von diesen Führungskräften. Und da kam raus, dass es 2 grundlegende Missverständnisse gibt, eben im Miteinander mit Mitarbeitern. Ein Großteil der Führungskräfte hat gesagt, jawohl, dem stimme ich zu, der Prämisse, der größte Raum für die Leistungssteigerung eines jeden Menschen liegt in seinen oder ihren größten Schwächen. Ich möchte den Satz nochmal wiederholen, damit er im Raum steht, weil wir da ganz kurz ein Gedankenspiel anstrengen. Also ein Großteil der Führungskräfte bei dieser Gallup-Studie 2011 weltweit hat gesagt, jawohl, stimme ich zu, der größte Raum für die Leistungssteigerung eines jeden Menschen liegt in seinen oder ihren größten Schwächen. Jetzt, wenn eine Führungskraft das Mindset hat, dass wirklich der größte Raum für die Leistungssteigerung, weil es ist auch wichtig in Unternehmen, die Leistung zu steigern, wenn man wachsen möchte, Wenn diese Führungskraft das Mindset hat, dass der größte Raum für diese Leistungssteigerung in den größten Schwächen eines Mitarbeiters liegt, dann wird diese Führungskraft was machen? Sie wird versuchen, die Schwächen des Mitarbeiters herauszufinden, wird versuchen, den Mitarbeiter aufbauend auf diesen Schwächen weiterzuentwickeln, Personalentwicklungsmaßnahmen, kriegt einen Mentor zur Seite gestellt und wird dann wahrscheinlich diesen Mitarbeiter in einem Unternehmen einsetzen, wo er halt halbwegs hinpasst. Aber das heißt ja nicht, dass er dann gut ist, wenn er da ist.
Genau.
Und jetzt kommt es aber, weil es eben kein Entweder-Oder ist, also Positive Leadership ist eine Ergänzung zu den traditionellen Führungs-Leadership-Modellen. Wenn eine Führungskraft aber auch das Mindset hat, dass ein großer Raum für die Leistungssteigerung eines jeden Mitarbeiters, eines jeden Menschen in seinen oder ihren größten Stärken liegen kann, dann richtet er den Scheinwerfer eben auch auf die gute Seite der Macht. Dann wird diese gute Führungskraft versuchen, auch mal die Stärke des Mitarbeiters herauszufinden, detektivisch nachzufragen, komme ich gleich dazu, wie man es auch relativ schnell herausfinden kann. Versuchen, die Stärken herauszufinden, aufbauend auf diesen Stärken den Mitarbeiter weiterzuentwickeln mit Personalentwicklungsmaßnahmen, mit Coaching, mit Mentoringprogramm und ihn da im Unternehmen einsetzen, wo genau diese Stärke benötigt wird. Positive Leadership ist also keine Frage der Anpassung nach dem Motto, wir schnitzen lang genug an unseren Mitarbeitern rum, bis sie halt halbwegs hinpassen, sondern Positive Leadership ist eine Frage der Passung.
Mhm, ja.
Und dann lautet natürlich ganz oft die Frage, ja, wie finde ich denn die Stärken meiner Mitarbeiter heraus? Die haben die ja in aller Regel nicht auf der Stirn eintätowiert. Und das ist natürlich richtig. Punkt Nummer eins. Detektivisch hinhören, nachfragen, was könnten denn, wo ist der richtig, wo ist der in seinem Element? Auch hingucken, wo vergisst er zum Beispiel Zeit und Raum? In welcher Aufgabe geht der auf? Punkt Nummer zwei, natürlich ein wissenschaftlich zuverlässiger Stärkentest mit einer hohen Reliabilität, also to rely, sich darauf verlassen können, dass das Ergebnis auch an einem Freitag genauso sein oder mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso sein wird, wie wenn der Test an einem Montag gemacht wird, damit es eben da keine Zwischenbereiche gibt, die wissenschaftlich nicht fundiert sind. Und dann gibt es eben im Positive Leadership oder in einer Teildisziplin der Psychologie gibt es eine wunderschöne Definition von Stärke und damit ist den meisten eigentlich schon geholfen. Was ist eine Stärke? Wenn jemand raus, von unseren Zuhörern jetzt, wenn ihr rausfinden wollt, was eure Stärke ist, dann hilft diese Definition vielleicht weiter. Stärke ist etwas, was aus einem herausdrängt. Was man ausleben möchte. Und jetzt kommt's und da hat's mich erwischt. Da ist bei mir der Groschen gefallen. Was man ausleben möchte und was einen Energie kostet, wenn man es zurückhalten muss.
Ja, spannend, diese Sichtweise. Ja, dass es Energie also, kostet, wenn man es nicht tun darf oder kann. Ja.
Stärke ist etwas, was es einem herausdrängt, was jemand ausleben möchte und was einen Energie kostet, wenn es zurückhalten muss. Und da ist mir einiges klar geworden in meiner täglichen Arbeit, bei den Vorträgen, bei den Seminaren, bei den Beratungsmandaten, die ich habe. Wenn der Faktor Humor ausgeblendet werden müsste, wenn partout nicht gelacht werden dürfte, würde ich auf der Bühne oder im Besprechungsraum explodieren.
Mhm.
Das ist eine meiner Stärken. Nicht jeder findet meinen Humor wahnsinnig lustig. Das ist völlig menschlich, das ist völlig normal natürlich. Ist auch keine Erwartungshaltung, das wäre wirklich zu viel verlangt. Aber wenn so gar kein Humor erlaubt oder erwünscht, ich könnte es einfach nicht.
Ja, und ich finde, das ist so ein Punkt, der so wichtig ist, dass man das selbst weiß, ne? Welche denn die eigenen Stärken sind. Und ich merke immer wieder, wenn ich mit jungen Menschen zusammenarbeite, wenn man fragt, was kannst du richtig gut, ist ganz oft, dass die so zurückhaltend sind, ne? Genauso bei dem Thema auf Fragen dann, was sind deine Stärken? So typisch im Vorstellungsgespräch, ich mag das nicht gerne, weil dann ist es so, dass dann irgendwie so Floskeln kommen, so Worthülsen kommen, ne? Aber ich finde, wenn es nochmal ist so, was macht dir richtig Spaß oder wie du auch sagtest, wobei vergisst du die Zeit, wobei vergisst du alles um dich herum, ne?
Dann wo hast du dich richtig lebendig gefühlt, genau, das letzte Mal?
Genau, dann ist man so voll in seinem Element. Und ich bin schon auch bei dem Thema Humor hängen geblieben und dachte, ja, es ist spannend, ne, dass du ein Mensch bist, der halt eben Humor so lebt und was dich so ausmacht, ja. Und da habe ich auch an einen lieben, tollen Partner, ein tolles Unternehmen gedacht. Die haben auch einen ihrer Werte, Unternehmenswerte, ja, oder Humor, ne? In die Unternehmenswerte mit aufgenommen. Und das fand ich halt eben so besonders, weil das in vielen Unternehmen nicht so ist, dass dann heißt, Humor ist doch kein Unternehmenswert.
Ja, mit Ausnahme vom Vertrieb. Also Humor ist im Vertrieb ein wahnsinnig wichtiger Erfolgsfaktor. Und ich sage immer, und das wissen die Vertriebe natürlich auch, die uns zuhören, die werden jetzt natürlich nicken.
Und
es ist immer People-Business und als Vertriebler bist du immer in der Entertainment-Branche, logischerweise auch bei aller Seriosität, auch wenn es dann um die zweite Nachkommastelle in den Verhandlungen geht. Aber wer nicht lachen kann, sollte kein Geschäft eröffnen. Wer nicht lachen kann, sollte lieber nicht in den Vertrieb gehen.
Ja, aber ich finde, ich möchte es gerne mit dir auch so erweitern, weil viele, die sagen, ich bin vielleicht nicht im Vertrieb und Humor ist mir nicht so in die Wiege gelegt worden. Aber ich finde, das ist manchmal ein bisschen auch verbunden mit Leichtigkeit, ein bisschen mehr Lachen, Lächeln, überhaupt damit anfangen. Das ist das, was mir schon manchmal halt eben im Unternehmenskontext fehlt. Und selbst wenn wir Humor ganz tief ansetzen, ja, aber so ein bisschen diese Facette reinzubringen, um halt eben mehr Leichtigkeit, mehr Freude zu spüren.
Ja, und Humor ist ja so vielfältig, so facettenreich. Ich bin immer wieder mit Ingenieuren oder mit Wissenschaftlern auch zugange in den Workshops. Natürlich haben die einen Humor, aber halt einen anderen als mein Humor. Und das ist völlig legitim. Und ich finde das toll, weil das wiederum mich bereichert, auch wenn ich sehe, was deren Humor ist. Ich habe mal einen Vortrag gehalten bei Bestattern. Habe ich nachher bei Bestattern. Also das letzte Hemd hat keine Taschen. Und habe mich dann, ich bin ewig lang geblieben, in Halle war das, ich bin hinterher ewig lang geblieben, habe mich mit den Bestattern unterhalten. Ich habe mich königlich amüsiert. Eigentlich hätte ich den Bestattern Honorar geben müssen, dass die mich so entertained haben. Sie haben aber trotzdem ihre Rechnung überwiesen. Aber Humor ist so vielfältig und Humor ist ein Zeichen von Intelligenz. Humor bringt Leichtigkeit. Humor hat mit Lebensfreude zu tun. Und Humor auch ein wichtiger Faktor, weil wir über Optimismus gesprochen haben, im Zusammenhang mit Optimismus. Also Optimismus und Humor gehört auch irgendwie, mal übers Leben lachen zu können, sich selber nicht ganz so ernst zu nehmen. Das gehört da zusammen.
Genau, das ist das, was ich meine, halt eben mit so ein bisschen Leichtigkeit, sich nicht so ernst zu nehmen, einfach die schönen Dinge halt eben zu sehen, die da sind. Ja, du sagtest jetzt gerade bei deinem Bestattern Halle, aber ich hoffe Halle Saale und nicht Halle Westfalen, weil sonst, wenn du
Halle
nächstes Mal
Saale
hier bist, rüberkommen.
Ja, ich werde auf alle Fälle persönlich vorbeikommen. Das ist hiermit offiziell vereinbart.
Ja, sehr schön. Super. Ja, ich könnte ewig lang mit dir weiterreden und am liebsten in jede Regel halt eben reingehen. Aber ich weiß, ich habe da immer so einen Timekeeper und Tim wird mir ganz ordentlich aufs Mikro klopfen und sagen, Jenny, du sprengst wieder grenzenlos den Rahmen. Du hast es vorhin zu Anfang schon mal gesagt, was uns vereint, ist das Thema Begeisterung. Ich glaube, das ist die Passion, die wir tagtäglich leben. Und du hast vorhin gesagt, Humor hat viele verschiedene Facetten. So finde ich, hat ja auch Begeisterung ganz viele Facetten. Und die Menschen, die Ralf und mich gut kennen, die wissen, Ralf ist so die lautere Facette von Begeisterung und ich bin so die stillere Facette von Begeisterung. Und nun freue ich mich total auf deine Facette von Begeisterung, neben Humor, ne, wo du sagst, was bedeutet Begeisterung für dich? Was bedeutet Begeisterung, gelebte Begeisterung für dich im Unternehmenskontext? Und bin gespannt.
Was mich begeistert, das kann ich dir, ja, ich sammle gerade. Ich kann es kurz machen. Ich werde immer dann begeistert, wenn meine Erwartungshaltung übertroffen wird. Also Begeisterung ist ein strategisches Spiel mit der Erwartungshaltung. Wenn wir ins Kino gehen, haben wir eine gewisse Erwartungshaltung an den Kinofilm, an die Atmosphäre, an das Popcorn, an die Temperatur der Cola. Wenn wir ins Restaurant gehen, haben wir eine gewisse Erwartungshaltung an das Restaurant, an die Qualität der Speisen, an den Service, an das Ambiente. Natürlich auch, ja, wie es schmeckt. Und jetzt passiert was sehr Spannendes. In dem Moment, wenn die Erwartungshaltung erfüllt wird, dann sind wir nicht begeistert, dann sind wir zufrieden. Aber wenn irgendwas passiert, was über die Erwartungshaltung hinausgeht, dann sind wir eben in diesem Bereich der Begeisterung, dass wir sagen, wow, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und ich gucke dann natürlich genau hin, wie ihr ja wahrscheinlich auch. Ne? Wir sammeln ja die Beispiele, wir saugen ja die Beispiele förmlich auf, in denen wir begeistert worden sind oder in den Beispielen, in denen andere Menschen begeistert worden sind und gucken dahinter, warum hat das jetzt so begeistert? Und ich werde nie vergessen, in einem Hotel in Essen, darf ich den Namen sagen?
Denke ich schon. Also wir werden hören, wenn das Hotel was dagegen hat.
Das Mintrops Stadthotel in Essen auf der Margaretenhöhe ist das. Und ich habe tags zuvor offensichtlich mein Netzkabel in Konstanz bei dem Vortrag vergessen und bin in der Nacht dann noch ins Hotel und habe gesehen, oh Gott, mein Netzkabel vergessen, 40% Akku, schwierig. dann in Gedanken, okay, wirst du wahrscheinlich in die Innenstadt von Essen fahren, dein mittlerweile viertes Netzteil dir kaufen müssen, weil du langsam beginnst, ein bisschen düdelig zu werden. Es kam dann aber ganz anders. Weil nämlich am Seminartag selber, dreiviertel Stunde bevor es losging, kam ein Mitarbeiter dieses Hotels, ist mir über den Weg gelaufen, der auch nachher Teilnehmer war im Workshop übrigens an diesem Tag. Und dem habe ich dann geschildert, dass ich kein Netzkabel dabei habe, dass ich gestern schon bei der Kollegin in der Nacht noch unten war an der Rezeption, die mir auch mitgeteilt hat, dass sie kein Netzkabel für meine Mac hat. Und ich habe ihn gefragt, ob er nochmal nachgucken kann in der Schublade da unten an der Rezeption. Vielleicht findet er noch so ein weißes Netzteil. Und dann kommt er hoch, nach kurzer Zeit, Körpersprache, Modell, nasser Regenwurm. Und der war wirklich traurig, sagt der Baumgartner, tut mir leid, Kollegin hatte recht, kein Netzkabel. Und dann dachte ich mir, ja, wunderbar, dann kaufe ich mir mein viertes. In der Mittagspause werden sich meine Teilnehmer das Essen schmecken lassen in dem Hotel. Und dann hat sich sein Tonus verändert und seine Stimme verändert. Und dann kam Leben wieder in diesen Mann. Und er sagte zu mir, das ist überhaupt kein Problem, weil wir haben zwar hier im Hotel kein Netzteil für Ihren Mac, aber ich habe eins, bei mir daheim in meiner Wohnung. Dann ist dieser Mitte-20-jährige Mitarbeiter, Mitte 20 war der Mitarbeiter, dem hat das Hotel nicht gehört. Also dem hätte es auch wurscht sein können, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ist er in seinem privaten PKW gestiegen, in seine private Wohnung gefahren, hat mir sein privates Netzteil gebracht, darüber hinaus noch sein privates MacBook, weil er offensichtlich bereits zu dem Zeitpunkt komplett das Vertrauen in meine technische Ausrüstung verloren hatte. Und mir beides in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, Herr Baumgartner, hier, wir wollen doch schließlich beide, dass es ein erfolgreicher Seminartag wird. Und das musst du doch nicht machen. Warum hat mich das begeistert? Weil das weit über meine persönliche Erwartungshaltung hinausging.
Ja, super. Auf jeden Fall richtig, richtig super. Ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, bei uns ist es genauso wie bei dir, dass wir auch, sag ich mal, diese Formel halt lieben, dass Begeisterung entsteht, wenn Erwartungshaltungen übertroffen werden. Und so wie du es schreibst, ist es für mich so, oder beschreibst, ist es für mich so ein Beispiel von unserem bunten Ei. Dieser junge Mann, dass das wirklich so ein buntes Ei ist. Das heißt für uns immer angenehm auffallend, anders als alle anderen. Das heißt, der hat halt was getan, halt eben, was sich von der Masse abhebt, ja, und was dich nachhaltig begeistert hat, so dass du mir das erzählst und jetzt mit vielen Hörern und Hörerinnen teilst. Ich hoffe, der junge Mann hört es vielleicht auch, wenn er dir folgt und an unserem Podcast hört, dann wird er richtig, richtig glücklich sein. Und ich finde, eine schönere Form von Wertschätzung und Lob, wo wir ja heute auch drüber gesprochen haben, kann der da ja gar nicht bekommen. Ja,
habe ich auch gemacht. Ich habe natürlich seine Geschichte in meinen sozialen Netzwerken erzählt. Innerhalb von relativ kurzer Zeit gab es mehrere tausend Menschen, die diesen Content nicht so schlecht fanden. Ja, und das hat er auch gesehen. Ich habe das Hotel natürlich getaggt bei mir. Die haben mich wiederum geteilt. Und das hat der Julian, hieß der. Der hat das ja auch alles mitbekommen. Und das ist ja Wertschätzung in Reinsform in der Öffentlichkeit so auf zu Recht aufs Podest gehoben zu werden. Sowas erlebt man ja auch nicht alle Tage. Das hat bestimmt auch was gemacht mit ihm. Und es ist eine Weiterempfehlung. Allein schau, vielleicht sagt der eine oder andere, Mensch, das Hotel gucke ich mir auch mal an. Ist auch eine Weiterempfehlung. Und wir wissen, Weiterempfehlung, gerade wenn es ums Thema Begeisterung geht, ist eine der härtesten Währungen überhaupt. 74% der Menschen glauben der Weiterempfehlung, 14% der Werbung. Der Rest ist bereits, glaube ich, schon vom Glauben abgefallen.
Ja, und das ist tatsächlich so, dass ich gerade aktuell einen Partner habe in Essen, den ich begleite, und wir suchen eine Location. Also werde ich jetzt erstmal das Hotel kontaktieren. Win-win.
Ich gebe dir gerne die Kontaktdaten.
Sehr, sehr schön. Abschließend, bei uns, wenn Ralf und ich im Austausch sind, gibt es sonst immer hier halt eben meine Espresso-Bohnen halt eben, die wir werfen. Wir beide haben uns jetzt heute auf einen etwas längeren Kaffee halt getroffen, selbst wenn wir gar keinen Kaffee geschlürft haben, sondern nur im Dialog waren. Was sind so deine Impulse, die du Führungskräften, das heißt jetzt Führungskräfte im erweiterten Sinne, weil du sagst, jeder ist ja im führungsverantwortlichen Kontext, ob in der Familie halt eben, vielleicht in einer Leadership-Rolle im privaten Freundeskreis oder sonst was. Was gibst du diesen Menschen mit auf den Weg, wo du sagst, was sind die wichtigsten Impulse, um Omas gute Redewendung in den Alltag Einzug erhalten zu lassen?
Der wichtigste Impuls, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist, wenn, liebe Führungskräfte, wenn euch jemand erzählt, wie Führung funktioniert, dann jagt ihn vom Hof, und jetzt wird's hart, denn das ist ein Lügner. Führung ist wahnsinnig komplex. Führung ist wahnsinnig komplex, weil zwei Menschen aufeinander prallen manchmal an unterschiedlichen Tagen, mit unterschiedlichen Gemütsverfassungen, in unterschiedlichen Jahreszeiten und ihr merkt schon, es wird immer komplett, es kommt so viel mit rein. Also wenn euch jemand erklären möchte, von der Kanzel herunter, so eine selbsternannte Koryphäe, wie Führung funktioniert, jagt ihn vom Hof, das bringt nichts. Dann würde ich wirklich nicht ganz uneigennützig im zweiten Schritt einfach nur empfehlen, mit heißem Herzen, ohne Erwartungshaltung, kein Dogma, guckt einfach mal in das Buch Oma wäre ein verdammt guter CEO, 10 handfeste Regeln für Führungskräfte, weil von Oma lernen heißt von dem Besten lernen und Oma weiß Bescheid und wenn ihr das Buch gelesen habt, ihr auch.
Ja, super, perfekt. Wunderschöne abschließende Worte. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für den Austausch. Ich werde ordentlich pushen, weil ich finde, es ist eine sehr lesenswerte, wertvolle Lektüre. Und freue mich schon jetzt auf den nächsten Kontakt hoffentlich mit dir, ob im Begeisterungsland oder an anderen Schnittstellen.
Sehr, sehr gerne. Danke dir, liebe Jennifer.
Sehr, sehr schön. Danke.
Das war's für heute. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir weitere Tipps und Impulse auf begeisterungsland.de.